Taktlos 141, heute geht es um die Auswirkungen des sogenannten Bologna-Prozesses auf die Musikhochschulen. Studium Bolognese Musikhochschulen formatiert, fragen wir. Unsere Gäste sind Direktorin der Musikhochschule Trossingen Elisabeth Gutjahr, der Präsident der Hochschule für Musik Nürnberg Martin Ulrich und Johannes Hornberger, Student an der Hochschule für Musik in Würzburg.
Fangen wir mal ganz generell an. Das Studium Bolognese verhält sich ja zum Humboldtschen Bildungsideal ungefähr so wie die Kernenergie zur Solarenergie. Ist bildungspolitisch denn so eine platte, effizienz- und ökonomiegesteuerte Ausbildung überhaupt verantwortbar, frage ich in die Runde. Elisabeth Gutjahr, Herr Ulrich halten sich zurück, dann fangen wir mit dem Studenten an. Wie geht's Ihnen damit? Fühlen Sie sich da vielleicht ein bisschen eingespannt, ausgenutzt, platt gemacht?
Naja, was heißt platt gemacht? Also im Groben und Ganzen muss man ja erstmal analysieren, wie denn dieser Bologna-Prozess an den verschiedenen Hochschulen so umgesetzt wurde. Jetzt muss man ja mal davon ausgehen, ich fange so an. Die Sache, dass dieser Prozess umgesetzt wird, ist ohnehin beschlossene Sache. Jetzt fragt sich natürlich,
wie. Ich dachte mal beim Ausstieg aus der Kernenergie auch mal, aber die Politik ist flexibel.
Die Politik ist flexibel, da hoffen wir nach wie vor drauf. Dennoch stellt sich doch jetzt die Frage, wie geht man denn mit den Vorgaben am besten um? Für uns Studenten ist natürlich wichtig, dass am Ende die Ziele bei herauskommen, die wir einfach sehr persönlich, die wir ganz persönlich für uns weit nach oben stecken.
Festanstellung und ein hohes Gehalt?
Das mag das Resultat einer Ausbildung zwar irgendwann mal sein, aber das ist natürlich nicht das Primärziel, sondern einfach eine sehr fundierte Ausbildung. Ob die jetzt im Zuge des Bologna-Prozesses tatsächlich so leidet, wie es oft dargestellt wird, ist die zweite Frage. Im Endeffekt muss man sich doch auch die Frage stellen, ob es an manchen Musikhochschulen jetzt nicht einfach so ein bisschen ein Schnellschuss ist, was passiert ist. Ich habe ja vorhin schon mal kurz erwähnt, dass sich die Musikhochschulen eigentlich relativ lange zurückgehalten haben
mit der Umsetzung. Speziell Würzburg?
Speziell auch Würzburg, richtig. In Würzburg ist es so, da studieren jetzt seit einem Jahr die Schulmusiker im modularisierten Studiengang. Gerade eben sind die Verantwortlichen dabei, die, ich sage jetzt mal, ehemaligen Diplomstudiengänge neu zu formieren. Jetzt muss man sich natürlich anschauen, was passiert konkret. Nun bin ich in der glücklichen Lage, dass ich auch eine Lehrveranstaltung mit zwei Kollegen leiten darf im Schulmusikstudium. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich eben auch die Bewerber bei der Aufnahmeprüfung irgendwie beobachten durfte, da kommen junge Leute an mit 17, 18 Jahren, hoch motiviert. Die Grundvoraussetzung für ein Musikstudium ist ja auch immer, das muss man immer bedenken, dass sich die Leute sehr lange vor dem Studium schon mit ihrem Fach beschäftigt haben. Da kommen die an und freuen sich wahnsinnig auf ihr Studium, auf die Vertiefung ihres Interesses. Und dann sehen sie sich mit einem sehr genau geplanten, durchstrukturierten Studienplan konfrontiert. Und das führt einfach durch eine gewisse, wie soll ich es nennen, durch eine gewisse übergroße Vorstrukturierung natürlich schon zu einem Rückzug, zu einer gewissen Unmündigkeit. Also die Studenten fühlen sich einfach sehr in ein System gezwungen, das ist ihnen einfach völlig, völlig neu, unbekannt ist. Und ein großes Problem ist eben auch, dass der Blick auf die hervorgegangenen studentischen Jahrgänge einfach komplett fehlt, denn es sind keine Vergleiche mehr da. Und das ist eine Situation, die die Studenten vor ganz große Probleme stellt.
Frau Gutjahr nickt.
Ja, ich wollte das auch sagen mit dem Vergleich. Das ist definitiv so, dass auch schon vor 30 Jahren, als ich studiert habe, war alles vorstrukturiert. Und das war in unseren langen Diskussionen, wir haben 3 Jahre im großen Plenum diese Bologna-Diskussion geführt in der Hochschule, war das auch eine ganz große Frage zwischen den Befürwortern, die sagen, wir wissen, wo es lang geht und wir lassen den Studenten nicht rechts und links gehen, weil wir genau wissen, wenn die das und das haben wollen, dann müssen die da durch das Nadelöhr, das Berühmte. Und die anderen, die gesagt haben, wir können das nicht wissen. Das Leben ist voller Überraschungen, auch das eines Künstlers, vor allen Dingen das eines Künstlers. Und es gibt, weiß Gott, noch andere Aufgaben, als nur Orchestermusiker auszubilden. Und wir müssen das öffnen, wir müssen Freiräume schaffen. Und der Student muss selber sagen dürfen, ich gehe jetzt mal rechts rum und nicht links rum oder andersrum. Und das einzubinden ist eigentlich Sache jeder Hochschule. Jede Hochschule muss diese Diskussion führen und in ihren Gremien entscheiden, was wollen wir eigentlich, was ist unser Leitbild und was sind unsere Vorstellungen. Und da gibt es eben 24 verschiedene Vorstellungen. So viele, wie es Hochschulen gibt, so viele Lösungen. Deswegen kann man gar nicht sagen, Bologna ist so und so, sondern es bietet Chancen. Wie alle eleganten oder wie alle guten Lösungen hat auch Bologna eine Eleganz. Deswegen lässt sich das ja auch ganz gut propagieren.
Verkaufen.
Wenn man das aber umsetzt, nee, nicht verkaufen, durchaus propagieren. Es ist elegant zu sagen, es ist für jeden offen, flexibel, mobil, es gibt Freiräume. Es ist in kleine Pakete, man wird in Freiräume entlassen. Auf der anderen Seite ist die Umsetzung alles andere als elegant, weil man das nicht gelernt hat, mit Freiräumen umzugehen. Es ist für eine Verwaltung, es ist für eine Hochschule, es ist auch für einen Staat unendlich schwer, einen Freiraum zu kontrollieren.
Um ehrlich zu sein, kann ich die Freiräume noch nicht sehen.
Genau. Und die müssen, das ist das Problem, Freiräume, die im Prinzip drin wären, die herzustellen, wie immer im Leben. Die Freiheit ist das Allerschwerste. Und das ist für die Kunst allerdings die Essenz. Erst in einem freien Raum kann sich Künstlerisches, Interessantes, Relevantes entwickeln. Und diesen Punkt zu kriegen, der ist eine kreative Herausforderung, die vielleicht erst noch im großen Umfang zu leisten ist.
In dem Zusammenhang interessant, dass Bologna, und ich würde das unterschreiben, was du, Elisabeth, gesagt hast, dass Bologna Freiräume öffnet. Und ich finde es interessant, dass diese Freiräume häufig, und ich glaube, das ist das, was Sie gerade beschrieben haben, nicht genutzt werden, weil offenbar Bologna nicht unbedingt die kreative Seite der Kreativen anspricht. Das sind ja alles kreative Menschen, wir, unsere Kolleginnen und Kollegen an den Musikhochschulen, sondern manchmal den, ich sag mal, kleinen Bürokraten in uns weckt. Und ich glaube, das ist die Gefahr in dieser Umsetzung. Ja, dass man auf Schemata und Kästchen guckt, die einem helfen soll, Freiräume zu eröffnen und auf einmal, ich weiß nicht, durch welche psychologischen Effekte, in diese Kästchen rutscht. Und ich sage das jetzt mal so ein bisschen zugespitzt. Ich hatte gelegentlich das Gefühl, in den Bologna-Diskussionen, die man so führt, dass eigentlich die Menschen, von denen ich dachte, sie sind die kreativsten Köpfe, sich auf einmal als die Bürokraten erwiesen haben. Und oft, das muss ich auch mal sagen, haben die vielgescholtenen, in Anführungszeichen Bürokraten, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung, diejenigen, die als Bologna-Berater, Bologna-Experten da mit durch die Diskussion geistert sind, das waren diejenigen, die Freiräume eingefordert haben. Die haben gesagt, Leute, macht's doch nicht zu genau, schreibt's doch nicht zu genau fest, lasst euch Freiräume, lasst den Studentinnen und Studenten auch den Freiraum, sich zu entwickeln. Da verkehren sich auf ganz interessante Weise bestimmte Rollen und das ist eigentlich auch das, wo ich bei allem Humoristischen, was in Ihrem kleinen Einspieler drin war, wo ich dann still mit dem Kopf schüttle, denn von Namen betrachtet sieht diese Reform völlig anders aus als von Weitem. Von Weitem sieht es aus wie ein Konflikt zwischen gesichtslosen Bürokraten und der Bastion der künstlerischen Freiheit. Von Namen erweist sich das alles als eine enge Verschränkung, wo die Rollen sich auch schnell vertauschen.
Ja, das kann ich nur bestätigen. Und es gibt leider auch bei den Studenten ganz viele, die wollen gar nicht frei sein. Auch das erlebe ich. Die sind völlig verunsichert. In unseren Beratungsgesprächen ist das die häufigste Rückmeldung. Ja, was soll ich denn jetzt hier wählen? Ich will gar nicht wählen, bitte. Da sind meine Hand, nimm mich mit.
Also auf Verunsicherung können wir uns gern einigen. Die Frage ist nur, ob die Erziehung sozusagen schon im Eingang zum Studium nicht genau dahin führt.
Mhm. Ja, und ich schalte mich mal von hinten ein.
Das ist Benedikt Ruf, ein Münchner Student. Wir wollen natürlich auch die hiesige Hochschule pflegen.
So ein System bringt natürlich auch seine Subjekte hervor. Also wenn an der Hochschule üblich ist, dass einem der Hauptfachlehrer sagt, wo geht's lang, was macht man, wie laufen hier unsere Schienen, dann ist klar, dass sich das unter Studenten auch rumspricht. Die neuen Studenten kommen an und bekommen gesagt, so läuft's und hier, das sind die Schienen, die du gehen musst. Und dass dann plötzlich Wahlmöglichkeiten gibt, klar, dass das erstmal unsicher macht. Aber so ein System, also man kann das anlegen oder man kann das nicht anlegen. Und wenn man dem nicht die Gelegenheit gibt zu wachsen, dann bleibt man in dieser Gängelung, die jetzt die neuen Studenten hier teilweise erfahren, weil sie nicht von den höheren Semestern schon kreative Lösungsmöglichkeiten kennen, weil es die noch nicht gibt für das neue System. Aber diese Freiräume müssten jetzt kultiviert werden und da müssten die Möglichkeiten geschaffen werden, wirklich zu wählen, sich individuelle Wege zu suchen, ja, sich zu professionalisieren auf einen Markt hin auch, wo man später nicht mehr mit 100% irgendwie in ein Orchester geht.
Das heißt, ihr müsstet erstmal Pro-Seminare einrichten für die Studenten in Lebensgestaltung und Freiraum entdecken. Vielleicht so eine Art Dschungelcamp oder sowas an deutschen Musikhochschulen.
Liegt in der Höchstleistungsgeschichte. Also Musiker, die müssten einen unglaublich strengen Wettbewerb bestehen. Und die Eltern mussten unglaublich viel Geld bezahlen, dass die Schüler bzw. die Jungstudenten überhaupt dahin kommen. Das ist überhaupt nicht vergleichbar mit Universitäten. Diese ganze Vorbildung ist ja privatwirtschaftlich organisiert und nicht von der Gesellschaft getragen.
Es gibt Musikschulen, es gibt eine Menge.
Wer kann das da leisten? Also auch diese intensive Betreuung ist definitiv eine völlig andere und führt auch zu einer anderen Mentalität, auch einem Pflichtbewusstsein. Oder ein guter Instrumentalist, der muss sich halt für 10.000 Euro eine Geige kaufen. Ja, wo soll er das Geld denn hernehmen? Also es sind ja ganz, ganz viele Hypotheken und Verpflichtungen und auch eine Bereitschaft, das auch wertzuschätzen und dafür alles zu tun, es auch gut zu machen, die natürlich dann dem entgegenwirkt, dass jemand sagt, jetzt bin ich frei, heute übe ich, morgen nicht, übermorgen lese ich ein Buch. Das geht nicht als Musiker.
Aber da, also, Herr Geißler, ich würde doch gerne das, was Sie gesagt haben, sozusagen wieder entironisieren. Ich will jetzt nicht das Wort vom Dschungelcamp aufgreifen, aber wenn, also Sie sagen, eine Anleitung zur Lebensgestaltung, ich meine, da sind wir genau bei dem, was Bologna uns ja bietet, bei den, wie auch immer ich es nenne, Schlüsselqualifikationen, überfachlichen Qualifikationen und bei der Verantwortung, in der sich die Hochschulen jetzt sehen und der sie, finde ich, auch wirklich gerecht werden müssen, über den Tellerrand dieser Fachausbildung hinauszugucken und auch den Blick der Studentinnen und Studenten über diesen Tellerrand, wie du ihn gerade beschrieben hast, dieses sich eigentlich gefangen finden in dieser Disziplin, das Hauptfach Instrumentes, das ein bisschen aufzubrechen und wirklich dafür zu sorgen, dass man sich für eine Berufswelt bereit macht. Und das ist ja, glaube ich, das große Missverständnis an diesem Bologna, auch an diesem Bachelor-Gedanken. In eine Berufswelt zu gehen, die ja gerade Unsicherheiten bietet, die Risiken anbietet, die man für sich irgendwie beherrschbar, kontrollierbar, verständlich machen muss. Und das ist, finde ich, auch ein Kurzschluss in diesen Bologna-Debatten. Einerseits wird den Hochschulen vorgeworfen, wir seien nicht berufsorientiert genug. Ne? Also für was bildet dieser Bachelor eigentlich aus? Auf der anderen Seite, wenn man diese Berufsorientierung in einer kurzschlüssigen Art ernst nehmen würde, dann würde man zu einer Planwirtschaft kommen, wo man sagt, ja, ich bilde dich jetzt halt für die Stelle am zweiten Pult zweite Geigen aus und wenn du sie kriegst, ist gut und wenn nicht, Pech gehabt. Das kann es doch gerade nicht sein. Eine Berufsorientierung und dieses Paradox, das fände ich schön, wenn eine breite Öffentlichkeit sich da auch einmal mit reindenkt. Diese Berufsorientierung heißt doch gerade, dass ich mich für eine flexible künstlerische Laufbahn bereit mache. Und dass es nicht eine Lebenskatastrophe ist, wenn ich die feste Orchesterstelle nicht kriege, sondern dass ich einen Plan B habe, bei dessen Entwicklung mir die Hochschule schon geholfen hat.
Was eben auch die Frage aufwirft, die diese Kontroverse immer mit sich bringt. Was mache ich denn an der Hochschule? Biete ich Bildung oder biete ich Ausbildung? Und ich glaube, es muss einfach zu einem großen Teil einfach in Richtung Bildung gehen. Einfach in, also Sie haben es Flexibilität genannt und das würde ich auch so unterstreichen. Im gleichen Zug möchte ich auch noch anbringen, dass Bologna diese sogenannten Soft Skills fordert, also Kommunikationsbereitschaft, Teamfähigkeit und da muss man einfach ganz klar sagen, wie sollen denn solche Charaktereigenschaften, solche Fähigkeiten herausgebildet werden, wenn einem sozusagen das Studium, die komplette Struktur einfach gänzlich vorgegeben ist. Das widerspricht sich so dermaßen und ich glaube, deswegen ist einfach ganz dringenderweise so eine Reform der Reform sozusagen nötig. Ich meine, man hat jetzt so die ersten Erfahrungen, man muss sich sozusagen damit abfinden, dass die ersten Jahrgänge irgendwo die Versuchskaninchen sind und die fühlen sich tatsächlich auch als solche. Das ist einfach, das höre ich einfach jeden Tag. Landet
in der Kasserolle.
Ja, schauen wir mal. Und ich glaube, man muss jetzt einfach aus den Anfangsschwierigkeiten, einfach aus dem, was man vorher nicht erahnen konnte, aus dem muss man jetzt einfach lernen und einfach ganz dringend nachjustieren.
Ich würde auch noch einen Punkt reinbringen, auch ein bisschen Vertrauen haben. Ich erlebe, dass oft die Lehrer den Studenten nicht vertrauen. Die denken, wenn sie die nicht führen, dann fallen die aus der Bahn. Und umgekehrt, auch die Politik oft den Hochschulen nicht traut. Wenn die nicht alles genau protokollieren und aufschreiben, dann wird das alles chaotisch. Und diese Vertrauensmaßnahmen sind meines Erachtens das Erste jetzt, dass man sagt, man muss sich ein bisschen drauf einlassen. Man muss sagen, es wird schon.
Mit Sicherheit. Nur die Frage ist,
wie
will ich denn Vertrauen in das System haben, wenn ich, wie in manchen Fällen es tatsächlich sich so darstellt, wenn ich noch nicht mal weiß, muss ich zum nächsten Semesterende in dem Fach eine Prüfung machen oder nicht? Oder wie sieht denn die Prüfung aus? Oder wenn ich jetzt keine Prüfung mache, verliere ich ein Jahr oder kann ich die Prüfung ein Jahr später machen? Also
genau, da müssen Forderung Sie darauf vertrauen, dass Ihre Hochschule das schon regelt,
ja,
und dass Sie das schon irgendwie hinkriegen. Das ist genau
mit
der
Sicherheit.
Punkt, dass man nicht vor lauter Angst, weil man die Information noch nicht präzise hat, denkt, jetzt muss ich irgendwas ganz schnell und unbedingt. Es wird schon. Es ist noch keiner deswegen, weil es ja das noch nicht geklärt war, sofort aus der Lebensbahn geworfen worden. Und ich glaube, das muss man sich auch eingestehen, dass die Organisation des Ganzen noch nicht funktionieren kann. Oder wenn sie funktioniert, hat sie genau das Gegenteil bewirkt von dem, was man eigentlich vorhatte.
Auf jeden Fall, ja.
Was mich noch interessiert hätte, wie schaffen Sie die Freiräume? Was bieten Sie jetzt an, sozusagen, den Studenten?
Das ist die große Herausforderung. Für uns ist zum Beispiel ein großes Thema eigenständige Projekte der Studierenden. Dass man, wenn die ein Ensemble gründen, wenn die ein bestimmtes Konzertprojekt haben, wenn die ein Buch schreiben wollen, wenn die in einer bestimmten Zielgruppe mit denen irgendwas machen wollen im pädagogischen Bereich, dass die dafür Leistungspunkte kriegen, dass sie dafür Mittel zur Verfügung kriegen und eine individuelle Betreuung. Dass sie sich also einen Betreuer suchen können und sagen, das ist meine Idee, das und das ist mein Projekt, dafür möchte ich gerne so und so viele Leistungspunkte. Dann gibt es ein Gremium, das das überprüft und dann dürfen die das machen und kriegen da vielleicht sogar eine Note, die genauso viel wert ist wie vielleicht eine Note in Musikwissenschaft.
Vielen Dank. Höchste Zeit für einen weiteren Beweis der musikalischen Leistungsfähigkeit unserer Musikhochschulen. Dafür gibt es dann auch Punkte für ein Ensemble wie Octopus. Wir hören jetzt Thomas Innerebner, Trompete, und Michael Engel, Tuba, mit dem Schumacher-Marsch für Trompete und Tuba von Daniel Schnieder. Und danach gibt es sofort die Meldungen aus der Welt des Wahren, Schönen und Guten mit Gabi Hinterstoißer.